Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag. Vielen Dank für die Einladung zu euch hier. Wir wenden uns heute Morgen der Bergpredigt zu aus Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Und ich lese die zuerst einmal nach der Luther 2017 Übersetzung. Dort sagte Herr Jesus: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die Bergpredigt ist im Matthäusevangelium grundlegend. Da sind 5 Reden drin, die Jesus hält, 5 Predigten. Und damit fasst Matthäus zusammen, was Jesus gelehrt hat. Am Ende sagt er dann beim Missionsbefehl, sagt der Herr, alle Völker sollen erreicht werden und lehret sie halten, was ich euch befohlen habe. Und im Matthäusevangelium ist da die Bergpredigt das erste. Und er redet hier zu seinen Jüngern. In Vers 1 und 2 wird geschrieben, warum er die Bergpredigt hält. Da heißt es dann: Da er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm, und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Also diejenigen, die seine Schüler sind, seine Jünger, die redet er hier an und er sagt, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Wenn man sich überlegt, was sind das für Leute, die Jünger, die er so betitelt? Wenn man Salz hat, wenig Salz macht schon einen großen Unterschied. Und dasselbe ist mit dem Licht, wenn es Nacht ist und es ist dunkel irgendwo und man zündet eine relativ kleine Kerze an, dann gibt diese Kerze schon in einem Raum ein gewisses Licht. Und wenn man den Leuchter nimmt, von dem Jesus hier auch redet, dann eben noch mehr. Also die Jünger Jesu sind in dieser Welt, was die Erde betrifft, sind sie das Salz. Und was die ganze Welt betrifft, sind sie das Licht für die Welt. Ohne die Gläubigen, die Jesus als Jünger sehen und anerkennen und ihm folgen, ist die Welt ohne Licht. Das ist eine Riesenberufung, eine Riesenherausforderung. Deswegen ist es interessant, man kann sich die Leute angucken. Was sind das für Leute, die er so anspricht? Was qualifiziert die? Wie sehen die aus? Und das sind die Seligpreisungen, die er vorher gesagt hat. Da heißt es, selig sind, die da geistlich arm sind. Er erklärt dann immer, warum sie selig, warum sie glücklich sind. Aber ich nehme jetzt einfach mal die Beschreibungen immer vom Anfang, von den Versen in 3 bis 11. Selig sind, die da geistlich arm sind. Selig sind, die da Leid tragen. Selig sind die Sanftmütigen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Selig sind die Barmherzigen. Selig sind, die reines Herzens sind. Selig sind, die Frieden stiften. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen. Also das sind die Leute, die Licht der Welt und Salz der Erde sind. Und man kann sich fragen, warum soll einer selig, also glücklich sein, wenn er geistlich arm ist? Warum ist einer glücklich, wenn er trauert, wenn er Leid trägt? Wenn er sanftmütig ist, wenn er barmherzig ist, wenn er reines Herzens ist, wenn irgendwo Ärger ist und Streit, wenn er der Friedensstifter ist und wenn Ungerechtigkeit da ist und diese Leute werden dann um Gerechtigkeit willen verfolgt oder eben einfach, weil sie zu Jesus gehören. Jesus sagt über diese Leute, die Gläubigen, die Christen, Er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn du das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Ich habe gesagt, das ist die Luther 2017, die ich hier zitiere. Ich habe noch meine alte Bibel dabei. Da klingt das so. Ihr seid das Salz der Erde, wenn nun das Salz kraftlos wird, womit soll man es salzen? Und eine ältere Luther-Übersetzung sagt, wenn das Salz dumm wird. Und das ist wörtlich. Jesus sagt, wenn das Salz töricht wird, wenn es dumm wird. Und das haben die Leute, die Übersetzer, sich Gedanken gemacht. Was bedeutet das? Okay, wenn das Salz die Kraft, die Salzkraft verliert, wenn es nicht mehr salzt. Aber wörtlich steht dort, wenn es dumm wird. Also wenn es seine Eigenschaft, die es schlau macht und die es zum Salz macht, verliert. Er sagte auch, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. Stellt euch vor, es ist dunkel. Heute haben wir keine Kerzen oder Öllampen, die man anzündet, sondern wir knipsen den Schalter an. Aber stellt euch nur mal vor, ihr habt einen Raum und da habt ihr einen Schalter und knipst den Schalter an, aber ihr nehmt einen Sack und hängt den Sack über die Lampe und es gibt kein Licht. Der Sack ist richtig gut dicht und knipst das Licht an, aber es gibt kein Licht, weil ein schwarzer Sack über die Lampe gehängt ist. Auch das wäre töricht. Keiner macht das. Deswegen sagt Jesus auch, jetzt die Öllampe, man macht die Öllampe an und die hat einen Platz, wo sie steht. Die steht auf dem Leuchter und keiner stellt die Lampe auf den Boden, nimmt einen Eimer und tut sie darüber. Warum sagt Jesus das alles? Weil wir immer in der Gefahr sind, dass das, was unser Licht ausmacht und unsere Salzkraft ausmacht, dass wir das gerne verstecken. Er hat zum Beispiel gesagt in Vers 11, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles wider euch, so sie daran lügen. Wem gefällt das? Wem gefällt es, wenn er geschmäht wird, wenn er ausgestoßen wird, wenn er als schlecht angesehen wird? Und deswegen ist immer sozusagen die Versuchung, das, was uns stark macht, ist unsere Verbindung zu Jesus Christus. Und das besteht darin, wir lieben ihn, wir vertrauen ihm, er geht vorne weg und wir gehen hinterher. Und trotzdem, obwohl wir ihn lieben und obwohl wir ihn schätzen und obwohl wir auf ihn vertrauen, werden wir immer in der Gefahr sein, dass wir irgendwo, wenn es schwierig wird, überlegen, kann ich an dem Punkt jetzt einen Eimer nehmen und den Eimer über das Licht stülpen, damit ich nicht so auffalle. Oder mit dem Salz, das kann man sich schlechter vorstellen, sozusagen wenn ich einen Knopf hätte, der bei dem Salz die Salzkraft wegmacht, dass ich den Schalter umlege und das Salz tarnt sich als Nichtsalz. Es wird dumm. Es wird töricht. Und natürlich sollten wir das nicht machen und kann man das eigentlich auch nicht wirklich machen. Kein Mensch macht das mit einer Öllampe, dass er sie anmacht, um Licht zu haben und dann einmal drüber stülpt und das Licht ist wieder aus. Aber wir können zum Teil so sein. Deswegen will Jesus uns ermutigen, dass wir das nicht machen. Wenn man sich die Bergpredigt anguckt und guckt ein bisschen über das Dummsein des Salzes, also das Dummsein der Christen, dass sie zwar Jünger Jesu sind, aber nicht so leben, wie Jesus gesagt hat, oder beim Licht, dass man das Licht angezündet hat, Gott hat es angezündet in unserem Leben, in deinem Leben, in meinem Leben und wir möchten manchmal dann das verbergen. Wir können gucken in diese Bergpredigt und ins Matthäusevangelium, gibt es Beispiele für das Verhalten. Nehmen wir zuerst mal die Sache mit dem dummen Salz, das seine Salzkraft verliert. Was Jesus in unserem Text sagt ist, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Nehmen wir erstmal einen Bereich, wo wir Salz einsetzen. Jetzt, das Salz wo wir am häufigsten Salz einsetzen, ist als wir würzen damit das Essen. Stellt euch mal vor, derjenige, der bei euch zu Hause kocht, kocht und lässt alle Gewürze weg. Kein Salz drin, kein Pfeffer, kein Chili, kein gar nichts. Wie würde euch das Essen schmecken? Wenn die anderen am Tisch sitzen und die freuen sich schon, das sieht gut aus und nehmen den ersten Löffel, dann denken sie, oh, da fehlt was. Der Koch oder die Köchin hat das vergessen. Und je nachdem, wie man gebaut ist, wird man nichts sagen oder man wird sich beschweren und sagen, was ist denn hier los? Und so ist es für Gott. Die Erde ohne das Salz ist für Gott ungenießbar. Und wenn diejenigen, die Gott kennen und Gott lieben und Gott vertrauen, wenn die ihre Salzkraft abstellen oder verhindern, dass die Salzkraft durchschlägt, dann machen sie etwas, das das Gesamte beeinflusst. Wenn das Salz weg ist, schmeckt das Essen nicht mehr. Wenn die Würze weg ist, schmeckt das Essen nicht mehr. Und so ist es vor Gott. Wenn er uns irgendwo hinstellt, wenn er uns dahin stellt, wo wir sind, damit wir Salz sind, selbst wenn es manchmal ärgerlich ist und wenn wir geschmäht werden und verworfen werden oder nicht willkommen sind, es macht einen Unterschied. Wenn man das Salz nicht hat im Essen, dann schmeckt es fade und so ist die Erde, die Welt vor Gott, ohne die Gläubigen. Sie gefällt Gott nicht. Manchmal ist es ja so, dass wir denken, wir sind so wenige und was für einen Einfluss haben wir schon? Wir gucken links und wir gucken rechts und überlegen uns, macht mein Leben überhaupt Sinn? Bin ich eigentlich sozusagen, ist Gott mit mir zufrieden? Habe ich genug geleistet? Und wir brauchen uns darüber nicht den Kopf zu zerbrechen, wenn die eine Sache stimmt, dass das Salz echt Salz ist und dass das Licht echt Licht ist. Und dass es eine Wirkung hat und dass es eine große Wirkung hat, das liegt in der Salzkraft und das liegt in der Kraft des Lichtes. Wir müssen uns nicht beschweren, wenn man ans Licht denkt, dass sozusagen, wenn man dort und dorthin guckt, dass da Finsternis ist. Ja, okay, deswegen bist du ja da. Du bist da in dieser Welt und in dieser Gegend und in dieser Stadt. Du bist da, dass Menschen, die Sehnsucht nach dem Licht haben, dass die Licht sehen oder dass Menschen, die Appetit haben auf etwas Schmackhaftes, in den Gläubigen den Unterschied wahrnehmen, dass hier etwas anders ist. Wenn man sich in der Bergpredigt weiter anguckt, wo kommt das Stichthema nochmal vor, mit dem Dumm oder mit dem Schlau, dann kommt es am Ende der Bergpredigt vor. Und das kann man gut nehmen, um zu veranschaulichen, was würde verursachen, dass etwas sozusagen dann nicht mehr salzig ist oder nicht mehr Licht ist. Das ist Kapitel 7. Am Abschluss der Bergpredigt redet Jesus darüber, über die Echten und über die Unechten. Also er warnt vor den Falschen, die nicht echt sind. Und da heißt es in Kapitel 7, seht euch vor, Vers 15, vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Und das sind Leute, die sehen aus wie Schafe und haben sich aber gut getarnt. Und unter dem Schafsfell verbirgt sich ein hungriger Wolf. Und dann erklärt Jesus, woran kann man die erkennen? Er sagt, an ihren Früchten könnt ihr sie erkennen, also am Leben. Wie beim Baum. Der eine Baum bringt die Frucht, der andere Baum bringt die Frucht und die Frucht gefällt dir, die möchtest du, das wäre dann die gute Frucht für dich. Und da gibt es Bäume, die bringen Frucht, mit der kannst du nichts anfangen, das ist dann die schlechte Frucht. Und Jesus sagt, der gute Baum bringt gute Frucht, der kann gar nicht anders. Und der schlechte Baum bringt seine schlechte Frucht und der kann auch nicht anders. Und das Erkennungsmerkmal ist, an den Früchten kann man sie erkennen, das heißt am Leben, an den Taten. Und er sagt das dann so, Vers 20, folgende: Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun, meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weichet von mir, ihr, die ihr der Gesetzlosigkeit verübt. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf den Felsen baute. Da nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und wehten die Winde und stießen an das Haus, fiel es doch nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der ist einem törichten Mann gleich, der sein Haus auf den Sand baute. Da nun ein Platzregen fiel und kamen die Wasser und wehten die Winde und stießen an das große Haus, da fiel es und es tat einen großen Fall. Und es gab sich, da Jesus diese Rede vollendet hatte, entsetzte sich das Volk über seine Lehre, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Also Jesus hat die Leute aufgewühlt, auch mit dieser Rede, und er stellt sich am Ende hin und sagt, er spricht ja hauptsächlich seine Jünger an, obwohl Tausende anwesend sind. Es sind Menschenmassen anwesend. Und als er diese Menschenmassen sieht am Anfang, deswegen steigt er auf den Berg und lehrt seine Jünger, um sie auszubilden, um auch die Menge zu erreichen. Und er sagt, dieses Bild vom Hausbau, es gibt einen klugen Hausbauer, es gibt einen dummen Hausbauer. Und ich meine, vielleicht gibt es hier Leute, die haben ihr Haus gebaut. Das ist ein Riesending. Das ist teuer in Deutschland. Und stellt euch vor, ihr würdet all das Geld einsetzen und am Fundament sparen. Und ihr habt eine Gegend, die halt so ist, dass wenn dann entsprechende Wetterphänomene auftreten, der Fachmann weiß, das Haus steht nicht lange. Das wäre echt dumm. Und genau das ist das, was hier steht. Es gibt einen klugen und einen törichten Mann, einen klugen Hausbauer und einen törichten Hausbauer. Und der Unterschied ist einfach, der eine, bei dem stimmt das Fundament und die Statik, und der andere, der hat genauso viel Steine und Zement und Arbeitskräfte und Maurerstunden investiert, aber er hat am Fundament gespart. Und dadurch gibt es dann später das Phänomen, dass das eine Haus stehen bleibt und das andere Haus stürzt ein. Und der Punkt ist, was ist das Fundament? Er sagt, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute, und wer es hört und nicht tut, der ist dann halt töricht. Jesus sagt selber über die Leute, die er anspricht, an einer Stelle, Kapitel 7, Vers 11, so nun ihr, die ihr doch arg seid, könnt dennoch euren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, die ihn bitten. Also ihr, die ihr arg seid, die ihr böse seid, er weiß, dass wir Sünder sind. Er redet auch seine Jünger als solche Leute an. Deswegen ist die Frage, wie kann das passieren? Was ist das Geheimnis, dass einer, der das eigentlich nicht kann aus eigener Kraft, die Bergpredigt hören und tun, wie kann einer erleben, dass es dann halt doch tun kann? Ein Element ist natürlich, er will es. Er hört Jesus reden und er sagt, das, was Jesus sagt, ist eigentlich richtig. Eigentlich sollte ich das machen. Und dann sagt er, Herr, du weißt, ich bin hier öfters auf die Nase gefallen und habe das nicht geschafft. Hilf mir. Und das ist die Kraft des neuen Baumes. Er hat ja geredet von dem Baum, der gute Frucht bringt und Baum, der schlechte Frucht bringt. Dieser Baum, diese neue Art unseres Herzens, die kriegen wir nur durch die Gnade Gottes, dadurch, dass Gott uns rettet von unserer alten, sündhaften Natur. Ich habe die Seligpreisung gelesen, da heißt es an einer Stelle, selig sind die reines Herzens sind. Wer kriegt ein reines Herz? Ja? Wer kann sich ein reines Herz besorgen oder einkaufen? Ja? Und da merkt man, man muss bei der Bergpredigt quasi immer wieder die Abendmahlsworte dazu lesen. Ich lese das mal jetzt aus Matthäus 26. Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihn denen und sprach: Trinket alle daraus. Wie viele sollen daraus trinken? Trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Neuen Testaments, welches vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ihr, die ihr doch arg seid. Er weiß genau, wie wir sind. Er kennt uns. Er kennt seine Pappenheimer. Und deswegen ist die Frage: Wie schafft Christus es, Menschen, die eigentlich schwach sind und eigentlich versagen vor Gott, wie in den Seligpreisungen am Anfang steht, selig sind, die da geistlich arm sind? Und das Wort arm ist bettelarm. Also wenn ich vor Gott stehe in eigener Kraft, ist meine Brieftasche leer. Ich stehe vor Gott mit leeren Händen, ich kann ihm überhaupt nichts geben. Und ich muss einer sein, wenn ich sozusagen etwas bringen soll, muss ich einer sein, dem das geschenkt wird. Er kann es sich nicht einkaufen. Und hier bietet Jesus uns am Tisch des Herrn, im Abendmahl, in diesem Fest, wo er sich selber uns gibt, den Zugang zum neuen Herzen, den Zugang zum neuen Leben, indem ich ihn esse und ihn trinke, sein Leib und sein Leib aufnehme in mich und die Vergebung durch sein Blut in Anspruch nehme, werde ich zu einem anderen Menschen. Man hat in Matthäus 25 hat man die 10 Jungfrauen, wo das Stichwort töricht und schlau nochmal vorkommt. Und es geht darum, dass die Hochzeit geschieht und es ist ein Fest und da will man hin. Alle 10 wollen da rein. Und wenn ich meine Lampe habe und es ist Abend und es ist Einlass in den Festsaal und in den Festbereich, dann kann der Bräutigam mich angucken, weil meine Lampe funktioniert und er erkennt mein Gesicht und sagt: Okay, herzlich willkommen. Und wenn meine Lampe nicht brennt und es ist dunkel und stockdunkel und ich klopfe an, und die Lampe brennt nicht und ich bin nicht zu erkennen, dann kann ich halt nicht rein. Und viele Leute denken, die 10 hätten alle Öl mitgenommen, aber 5 haben die Lampe mitgenommen mit Öl und 5 haben die Lampe mitgenommen und hatten kein Öl dabei. Und als sie dann ihre Lampen fertig machen wollten, tagsüber braucht man keine Öllampe, aber der Bräutigam kam halt spät und es wurde spät, es war schon dunkel und dann musst du halt dann deine Lampe herrichten. Und die Schlauen hatten nicht nur die Lampe mitgenommen, sondern auch das Öl und die machten das fertig, zündeten das an und es brannte. Und die Dummen hatten die Lampen mitgenommen und den Docht mitgenommen und die wollten den Docht anzünden und siehe da, der Docht brennt nicht. Das ist also so, wie wenn man eine Taschenlampe modern mitnimmt, irgendwo hinzugehen und man vergisst, die Batterien reinzutun. Da kannst du 10-mal hin und her drücken, das geht nicht an. Und auch dort ist derselbe Gedanke, da ist was vergessen worden, es ist eigentlich dumm. Und auch dort sagt Jesus dann: Ich kenne euch nicht, zu den 5 Törichten. Das heißt, es ist so ein entscheidender Punkt. Dadurch kann man erkennen, ob einer echt ist oder unecht ist. Ob er ein echtes Schaf ist, das den Hirten kennt und mit ihm mitgeht und sich notfalls auch korrigieren lässt. Oder eben ein Mensch, der eigentlich nicht wirklich dazugehört. Das ist das Salz. Wenn es dann die Salzkraft hat, ist es zum Einsetzen gut. Wenn nicht, kann man es nur noch hinausschütten und lasse es die Leute zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Eimer oder einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Hier wird uns jetzt auch gesagt, worin die Leuchtkraft besteht. Es ist das Leben. Es ist das andere Leben. Da muss man sich natürlich fragen, was ist das? Und ich nehme aus der Bergpredigt Beispiele. Also es kann nicht sein, dass der eine Sünder ist und der andere nicht. Alle sind Sünder. Nur die einen, weil sie sich zu Jesus halten und auf ihn hören und das sagen, das, was er sagt, tun, die finden den schmalen Weg und die erreichen das Ziel. Was ist sozusagen das Geheimnis dieser Leute? Es ist nicht, dass sie kein Problem mit Sünden haben, sondern es ist, dass Jesus ihnen sagt, wie sie mit ihren Sünden umgehen sollen und wie sie da rauskommen und daraus gerettet werden. Die Beispiele, die man hier sagen kann für diese guten Werke, die die Leute dann sehen und die Gott preisen, kann man in der Bergpredigt finden, wenn man weiterliest. Und ich nehme mal einzelne Beispiele. Kapitel 5, Vers 23 bis 24. Der Zusammenhang dort ist das Gebot, du sollst nicht töten. Ab Vers 21, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du gottloser Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, jetzt kommt das, was den Unterschied macht. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und wirst allda eingedenk, dass dein Bruder etwas wider dich habe, so lass allda vor dem Altar deine Gabe und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und alsdann komm und opfere deine Gabe. Das ist der Unterschied. Wenn normale Leute Ärger haben und streiten sich und der eine wirft dem anderen ein Schimpfwort an den Kopf, das ist normal. Du Hohlkopf. Und das kann passieren. Dass das passiert, ist noch nicht das Problem. Und jetzt ist der Gläubige, Jünger Jesu, auf Pilgerreise zum Tempel in Jerusalem. Er lebt vielleicht in Galiläa, wie so viele Jünger von Jesus. Und er geht nach Jerusalem. Und dummerweise, während er mit dem Priester zu Gang ist und sein Opfer bringen will, sagt der Herr, darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und wirst allda eingedenk, dass dein Bruder etwas wider dich habe. Und das ist ja sozusagen das Dumme. Das ist einem, das gerade in der Gegenwart Gottes einfällt. Das ist schon Tage her und jetzt bist du kommst zu Gott und du hast heilige Absichten und du möchtest Gott dienen und möchtest ihn loben und preisen und dein Opfer bringen. Und dann, während du sozusagen in der Vorbereitung dessen bist, und was sagt Jesus? Bring das Opfer zu Ende und dann geh hin. Nee, der sagt, das ist so wichtig, lass das dort und geh zuerst zu deinem Bruder und versöhn dich mit ihm. Und das können wir. Wir können als Sünder nicht ohne Sünde leben. Aber wenn wir mal gesündigt haben, können wir Buße tun. Das können wir, dadurch, dass Gott uns die Gnade gibt. Und das setzt Jesus einfach voraus. Warum ist das überhaupt ein Problem, wenn einer zum anderen sagt, was hier steht, Nichtsnutz, gottloser Narr. Warum ist das ein Problem? Was bedeutet das Gebot, du sollst nicht töten? Das Gebot, du sollst nicht töten, ist zwar negativ formuliert, hat aber einen positiven Inhalt. Das heißt, jeder Mensch ist vor Gott unendlich viel wert. Wir dürfen den anderen Menschen nicht töten, weil Gott diesen Menschen liebt. Und wir dürfen ihn nicht töten mit der Pistole, wir dürfen ihn nicht töten mit dem Speer und wir dürfen ihn nicht töten mit der Zunge. Und wenn ich ein Schimpfwort benutze, so wie Raka, was hier steht, da ist die Idee, dass der leer ist im Aramäischen. Das ist Hohlkopf, das ist sozusagen Nichtsnutz. Wenn ich einen Menschen so betitel, dann habe ich ihm die Existenz, das Existenzrecht abgesprochen. Und das wiegt vor Gott so schwer, dass Jesus sagt, all dein Gottesdienst, das kannst du erstmal vergessen. All dein Gottesdienst, das kannst du erstmal hinten anstellen. Dieser Mensch, über den du so geredet hast, ist geschaffen im Bilde Gottes. Ich, Gott, erkenne mich in diesen Menschen wieder. Es ist wie ein Spiegelbild meiner selbst. Und indem du so über ihn geredet hast, hast du mich entehrt. Wie wagst du es, mir ein Opfer darzubringen und scheinbar mich zu ehren, während du den Menschen, den ich geschaffen habe, so vernichtest mit deiner Zunge? Jakobus sagt das in Jakobus 3, so übrigens der Jakobusbrief ist die Bergpredigt in Briefform. Ja? Das ist, wenn man den liest, merkt man, dieselben Themen kommen hier und dort vor. Und Jakobus, ich denke es war der Jakobus, der Bruder des Herrn ist, der zu den Lebzeiten Jesu nicht an ihn geglaubt hat, aber dann erschien Christus ihm, als er auferstanden war, und drehte ihn um. Und dieser Mann wurde eine Säule der Gemeinde in Jerusalem, die auch Paulus als solch eine Säule kennt und sagt, dass er so angesehen wird. Und er sagt, ihr könnt nicht Gott loben und gleichzeitig einen Mitmenschen verlästern, der im Bilde Gottes geschaffen ist. Und solche Beispiele gibt es hier noch mehr. Und jedes Mal, wenn man sich in der Bergpredigt das anguckt, dann merkt man, das kann nicht verborgen sein. Stell dir mal vor, dir passiert das. Ja? Es gibt einen Ärger, es gibt einen Streit. Du lässt das Wort raus. Hohlkopf, Nichtsnutz, Esel und was es alles so gibt, was man einander zusagen kann. Und dann nachher kriegst du ein schlechtes Gewissen. Du kommst hier in die Gemeinde, das Lied wird gesungen und dir fällt das ein. Und dann würde Jesus sagen, jetzt gehst du dahin, du kannst sogar aus dem Gottesdienst rausgehen und gehst du dahin und kümmerst dich, dass du mit ihm ins Reine kommst. Und das ist natürlich ein Ding. Wahrscheinlich hat der andere sich ja auch geärgert, man hat sich gegenseitig geärgert. Und die Idee ist, dass der Jünger Jesu ist und die Jüngerin Jesu ist, den ersten Schritt macht und hingeht zum anderen und sagt, es tut mir leid. Bitte vergib mir, ich hätte das nicht sagen dürfen. Und natürlich ist das dann sozusagen, wenn man das tut, dann hat man das Licht nicht mit dem Eimer verborgen. Und das wirkt. Ich habe es erlebt und ich habe es auch bei anderen gesehen, dass Menschen sich nach vielen, vielen Jahren bekehren und manchmal erinnern die sich dann und sagen dann zu jemand anders, damals, da war das und das, und da hast du das und das gesagt. Ich habe das erlebt mit einem Mitschüler, das war beim Basketballspielen in der Turnhalle und da war zwischendurch eine Pause im Spiel und wir haben geredet und irgendwas, was ich gesagt habe, hat nachgewirkt bei ihm. Ich war in Pakistan später als Missionar und das war ihm so wichtig, dass er mir einen Brief geschrieben hat, den ich in Pakistan gelesen habe. Und er hat das erwähnt, er hat mich erwähnt, aber er hat auch eine andere Mitschülerin, die auch gläubig war, erwähnt. Und diese Begegnungen mit diesen einzelnen Leuten hatten eine Kraft, die mit dazu geholfen hat, dass er Jahre später in einer schweren Krise seines Lebens in Russland, dass er zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Und das ist halt diese Salzkraft und diese Lichtkraft. Wenn wir das tun, was Jesus sagt, dann fallen wir auf, weil das ist nicht normal. Das, was Jesus hier sagt, wisst ihr ja selber, ja, kennt ihr die Bergpredigt. Wenn man das liest, dann merkt man, das ist nicht die normale Art, ein Problem zu behandeln. Und gerade die Andersartigkeit, dass man zum Beispiel bereit ist, um Vergebung zu bitten, ist dann das Licht. Das Licht im Streit, das Licht in der Dunkelheit, das dann auslösen kann, dass vielleicht auch der andere sagt, ich vergebe dir gerne und wenn ich mich erinnere, manches, was ich dann gesagt habe, das war auch nicht richtig, bitte vergib mir auch. Und so werden die Gläubigen zu Friedensstiftern, dass Verhältnisse, die zerrüttet waren, wieder in Ordnung kommen und das kann seine Kreise ziehen. Lass uns noch mal hören, was Jesus uns zuspricht. Wenn wir an ihn glauben als Erlöser und wenn wir auch an ihn glauben als Herrn. Er sagt ja, was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage. Wenn wir auch an ihn glauben als an Herrn und dann mit seiner Kraft und der Kraft seines Geistes tun, was er uns sagt, dann gilt für uns, was steht in Matthäus 5, Vers 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man es salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Amen.